Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.
Herzlich willkommen zum Kultursignal. Heute stehe ich in der Kälte und es ist auch noch ein bisschen neblig auf einem großen grünen Rasenfeld. Neben mir stehen Thomas, Sascha und Philipp. Und mit den dreien möchte ich heute den Versuch wagen, mich dem American Football anzunähern. 50.000 Sportlerinnen und Sportler üben diesen Sport in Deutschland ungefähr aus. Damit liegt Football auf Platz 38 zwischen Jiu-Jitsu und Snowboard. Und zwei Sportler stehen jetzt hier vor mir, Sascha und Philipp. Sascha, du trägst schon eine Hildesheim Invaders Kappe. Wir sind hier bei den Hildesheim Invaders. Du spielst bei den Hildesheim Invaders. Was war dein erster Kontakt mit American Football?
Mein erster Kontakt mit American Football ist, da war ich 15. Da war die Entscheidung, ob ich Kickboxen mache oder American Football. Dann bin ich mit Freunden hingegangen zum American Football. Und da war Sören Kirchner, der mich da trainiert hatte in der Zeit und hat mir das mit Christian Kling sehr nahe gebracht, dass dieser Kontaktsport sehr viel Spaß macht.
Kontaktsport, sagst du schon? Unter American Football stellt man sich vielleicht im Allgemeinen was sehr Dreckiges, was sehr Gewalttätiges vielleicht vor. Kontaktsport, das klingt aber ein bisschen gefühlvoller.
Ist es auch. Also es ist wirklich 70% mental. Also die mentale Stärke ist ganz wichtig. Die Physis kommt dazu natürlich dann noch, aber wenn ich mental oder auch mich nicht überzeugt bin von mir selbst, schaffe ich das auf dem Feld einfach nicht. Also deswegen muss man mental schon stark sein. 70% macht es auf jeden Fall aus, 30% der Körper kommen, also das ist so, das ist, was man so sagt. Ne? Also das ist auch dann, ist aber auch wirklich so. Ne? Also wenn ich auf dem Platz nicht mental da bin, dann war es das.
2015 haben über 114 Millionen Menschen den Super Bowl gesehen. Philipp, hast du ihn auch gesehen?
Ja, ich habe ihn auch gesehen.
Das ist das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL. Ist Football im Fernsehen auch für dich ein Grund gewesen, mit dem Football-Spielen anzufangen?
Damals, als ich angefangen hatte, ich hatte mit 12 Jahren, glaube ich, angefangen, bei den ganz Kleinen. Damals vielleicht schon so ein bisschen, da hatte man gedacht, ja, nicht mehr lange, dann spiele ich da auch und so, und klar. Aber mittlerweile ist das auf keinen Fall der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist wirklich selber Football spielen und nicht irgendwie gesehen werden im Fernsehen von Millionen von Leuten, sondern einfach dieses Feeling mit den Kameraden auf dem Platz zu stehen.
Jetzt seid ihr letztes Jahr Meister geworden. Thomas, du bist der Pressesprecher der Hildesheim Invaders. Welche Aufgaben sind da auf dich zugekommen mit der Meisterschaft in der GFL 2, der German Football League, zweite Liga?
Ja, eine der Hauptaufgaben, die wir danach hatten, direkt danach, die Tage danach, war letztendlich ja die große Frage, GFL 1 ja oder nein. Das ist das, was eigentlich jeden interessiert hat. Es hat nicht so interessiert, wieso seid ihr Meister geworden und wie ist das Ganze zustande gekommen, sondern eher, geht ihr in die erste Liga oder nicht? Da haben wir dann alle schön vertrösten müssen und wir haben dann am 1. Oktober in der Pressekonferenz eben bekannt gegeben, dass wir zusammen mit unserem Mutterverein, der Eintracht Hildesheim, beschlossen haben, dass wir eben in die erste Liga hochgehen und dass wir diesen Schritt wagen und uns versuchen, gegen die wohl 3, 4 besten Teams, die es in Deutschland gibt, also Braunschweig, Dresden und Kiel, europaweit sogar, also neben Schwäbisch Hall im Süden, uns dazu versuchen zu behaupten und mal gucken, was dabei rauskommt.
Jetzt ist der Aufstieg nächstes Jahr Teil einer wechselvollen Geschichte der Hildesheim Invaders. Vielleicht 2, 3 Stichpunkte aus dieser.
Aus der ganzen Geschichte der Invaders, ja, also gegründet, ich habe nur geguckt, so, weil ich überlegt habe, ob es stimmt, aber ich glaube 1983 wurden die Invaders gegründet. Soweit ich selbst mitbekomme, bin ja selber erst seit 2 Jahren Teilzeit-Hildesheimer quasi, haben die Hildesheimer Invaders früher schon mal in der ersten Liga gespielt und haben sich dort auch quasi, wo der American Football in Deutschland gerade erst angefangen hat, als Randsportart, was er ja heute leider immer noch ist, sich zu behaupten, sind dann immer wieder in der zweiten Liga, in der dritten Liga hin und her gefahren, wurden die Aufzug- oder die Fahrstuhlmannschaft genannt, weil sie in die zweite Liga aufgestiegen sind und runter gegangen sind direkt wieder und jetzt ist eigentlich in den letzten 2 Jahren das passiert, was alle gehofft haben und wir haben das geschafft, dass wir uns quasi in der zweiten Liga etabliert haben. Wir haben den Klassenerhalt geschafft und quasi noch das Quäntchen mehr Aufstieg in die erste Liga, was wenn wir ehrlich sind und wenn man jeden ehrlich im norddeutschen Football fragen würde, keiner geglaubt hätte. Also das war, hätte man da jetzt darauf gewettet, Anfang des Jahres, wäre man jetzt, könnte man, glaube ich, aufhören zu arbeiten, wenn es Quoten geben würde und sowas.
Jetzt stehen wir hier am Fuße einer betonenen Fußballtribüne. Wie viele Zuschauer sind hier so dabei, wenn die Hildesheim Invaders auf dem Platz laufen?
Also im Schnitt sind so um die 600-700 Zuschauer bei uns gewesen dieses Jahr. Der Rekord liegt beim Meisterschaftsspiel, haben wir die Tausendermarke geknackt, sowohl bei den bei unserem Jugendfinale, wo sie ja auch norddeutscher Meister geworden sind, waren es auch knapp 1000 beim Herrenfinalspiel letztendlich, wo wir schon Meister waren, aber wo wir dann letztendlich die Feier noch hatten, waren es auch um die 1000 und soll aber noch gesteigert werden. Also hier wird links oder rechts, das wird gerade geprüft, wird noch angebaut in den nächsten Monaten, sodass wir die Kapazität deutlich steigern können.
Jetzt gucken die Zuschauer auf das Feld, so wie wir jetzt auch, eine große grüne Rasenfläche. Mal ganz einfach gefragt, Sascha, wenn ich Fußball spielen will, dann brauche ich einen Ball, zwei Tore. Wenn ich Tennis spielen will, brauche ich einen Ball, ein Netz und zwei Schläger. Was brauche ich denn, wenn ich jetzt ein American Football Match starten möchte?
Ein Ball und zwei Tore.
Okay, das klingt einfacher, als ich dachte. Hier sind jetzt keine Linien momentan aufgezeichnet. Was bräuchten wir denn, dass wir jetzt wirklich starten könnten?
Das Feld ist halt aufgeteilt in, also das Feld an sich ist 100 Yards plus 10 Yards jeweils Endzone.
Wie lang ist ein Yard?
Knapp einen Meter. Knapp einen Meter. Man macht es halt nicht ganz genau in Deutschland, in den USA ist es wahrscheinlich ein bisschen genauer.
Also hier ungefähr so lang wie ein Fußballfeld?
Es ist genau wie ein Fußballfeld plus halt die Endzone nochmal 10 Meter jeweils dran, also 120 Meter, so sagt man auch, ne? 120 Meter, sage ich mal auf Deutsch, nicht Yards. Und ja, man braucht halt immer, dann sind halt Linien auf dem Feld, Nummern, weil das ganz wichtig ist, weil man muss halt, das Feld ist 50 Yards breit und halt immer in 10er Schritten aufgeteilt. Bis zur Mitte sind 50, und dann geht es halt rückwärts 40, 30, 20, 10 bis zur Endzone und das andere Seite auch. Dass man immer weiß, wo man auf dem Feld steht. Man muss ja immer 10 Yards zum Überbrücken, braucht man ja, um den neuen First Down zu kriegen. Und dann ist das immer ganz, ganz sinnvoll, wenn man weiß, wo man auf dem Feld ist.
Okay, du sagst, wir müssen 10 Yards überbrücken. Fangen wir mal an, stellen wir uns vor, hier vor uns ständen jetzt die Hildesheim Invaders auf dem Platz und gegenüber, wie heißen die Braunschweiger?
Lions. New Yorker Lions.
Die Lions, ja, und die wollen geschlagen werden. So, wie geht's los?
Die wollen geschlagen werden, richtig, die wollen geschlagen werden. Wie es losgeht, also wir haben den First Down, also die Offense auf dem Feld, hat den Ball, ja, und ich hoffe Griffin, der Quarterback, dann nächstes Jahr, hoffe ich, weiß ich noch nicht.
Die Rollen klären wir gleich noch.
Die Rollen kommen noch, ja, aber das ist der Quarterback, der Griffin letztes Jahr, also dieses Jahr, 2015, hat dann den Ball kurz vorm Snap, sag ich mal, der Center hat den Ball, wird nach hinten gegeben zum Quarterback und dann wird ein Pass auf, ich sag mal, 40 Yards auf Ricky Rasch geworfen. Auf Philipp, der sein Spitzname Ricky ist. Und es wird ein Touchdown, das ist ganz simpel. So schlägt man Braunschweig Lions.
Okay, Ricky, habe ich schon gehört, dein Spitzname. Genau. Jetzt nochmal langsam, das war jetzt so der schnelle Traum. Ganz schnell geht's. Aber nehmen wir mal an, also ich habe jetzt verstanden, Offense heißt, eure Mannschaft ist jetzt gerade im Angriff.
Genau.
Und dann ist eure Aufgabe folgende.
Unsere Aufgabe ist halt, Raumgewinn zu erzielen. Mhm. Ganz, ganz grob gesagt. Einfach nur Raumgewinn mit unseren Spielzügen zu gewinnen. Man hat immer 4 Versuche, um die 10-Yard-Hürde zu überbrücken. Mhm. Das heißt, wir haben, wenn wir im dritten Versuch es immer noch nicht geschafft haben, diese 10-Yard zu überbrücken, müssen wir uns wahrscheinlich vom Ball trennen. Das ist dann immer Coaches-Entscheidung, also vom Trainer. Aber eigentlich wollen wir immer in mindestens 3 Versuchen diese 10 Yards überbrückt haben, um wieder 4 neue Versuche zu bekommen, um in die Endzone zu kommen.
Also das heißt, da stehen sich dann wie viele Spieler gegenüber?
11 gegen 11, also 22.
Okay, es stehen sich 11 gegen 11 Spieler gegenüber und eure Mannschaft versucht, so weit wie möglich in die gegnerische Hälfte sozusagen zu kommen.
Genau, im Idealfall bis in die Endzone. Und die Defense, die versucht natürlich dagegen zu halten, mit allen Mitteln.
Die Verteidigung. Und Sascha, du bist Verteidiger, super. Sinnvoller Gegner. Vielleicht kommen wir gleich zur Verteidigung. Philipp, erst nochmal, jetzt sehe ich da dieses Tor. Wie ist der Fachbegriff dafür? Heißt das wirklich auch Tor oder?
Das sind die Goalposts. Also da kann man das Field Goal schießen oder nach dem Touchdown den sogenannten Extrapunkt versenken.
Okay, und gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also wir versuchen so weit wie möglich mit unseren 11 Spielern immer weiter uns vorzuarbeiten in die gegnerische Hälfte, bis wir einen Touchdown machen können? Oder was ist das Ziel vom Vorarbeiten?
Genau, richtig. Das primäre Ziel ist der Touchdown. Sollte das vielleicht nicht erreicht werden, wir haben jetzt den vierten Versuch und es sind noch, sagen wir, 12 Yards bis zur Endzone, entscheiden wir uns, wir gehen auf Nummer sicher, schießen das Field Goal und nehmen 3 Punkte. Der Touchdown gibt ja 6 Punkte, wir nehmen erstmal die 3 Punkte.
Okay, runtergebrochen, ich habe verstanden. 11 Menschen versuchen gegen 11 Menschen immer weiter vorzukommen im Feld, um schließlich 6 Punkte zu machen, wenn sie in der gegnerischen Endzone angekommen sind, oder 3 Punkte zu machen, wenn sie durch das ein Field Goal erzielen.
Genau, richtig.
Wunderbar. Jetzt steht aber Sascha, er spielt heute mal ausnahmsweise für die Lions.
Habe ich auch.
Hast du auch schon. Du spielst heute ausnahmsweise nochmal bei den Lions mit und du willst nicht, dass Philipp diese 3 oder 6 Punkte machen. Was sind deine Möglichkeiten, um das zu verhindern?
Also Philipp ist ein Receiver, ein Ballempfänger über die Luft, also ein Passempfänger. Also das machen dann mehr die DBs. Ich bin Linebacker in der Mitte, macht Verteidiger eher den Lauf. Also das, was wir den Ball praktisch nach hinten geben zum Running Back, und der versucht halt mit dem Ball zu laufen. Was unsere DBs versuchen natürlich ist, den Ball nicht ankommen zu lassen.
Was sind die DBs?
Die Passverteidiger.
Okay.
Also praktisch der Receiver auf seiner Seite, ne? Der Passverteidiger. Defense Back, Cornerback heißt das. Versucht natürlich dann den Pass zu verteidigen. Am besten gar nicht den Ball erst dahin kommen zu lassen. Also das heißt, den Ball runterzuschlagen oder abzufangen. Ja, das wäre eine Interception. Das wäre der Ballwechsel auch dann für uns wieder. Also für die Lions dann. wäre dann wieder ein Ballwechsel. Aber das ist so, das wäre das Beste eigentlich. Ne? Das passiert aber ganz selten. Meistens wird der Ball entweder gefangen und dann so schnell wie möglich zu tackeln. Das heißt, man versucht diese 10 Yards nicht zu überbrücken zu lassen. Dass man halt 3 Versuche und dann raus heißt das. Ne? 3 and out heißt das auf Englisch schon. Dass man die halt in 3 Versuchen in den 10 Yards hält und dass wir sagen müssen, okay, shit, wir müssen punten, weil die Yards bis zur Endzone noch zu lang sind oder bis zum First Down noch zu lang sind.
Punten bedeutet, ich gebe das Ei dann dem Gegner sozusagen, genau. Weil ich sage, ich komme hier nicht mehr weiter.
Genau, man entscheidet es halt nach dem Feld. Wenn man zum Beispiel zu weit in seiner eigenen, auf seiner eigenen Seite noch ist, dann puntet man meistens. Wenn man aber weit schon drüben ist, sagen wir mal an der gegnerischen 30-Yard-Linie, dann wird meistens der vierte Versuch sogar ausgespielt oder ein Field Goal geschossen, hat ja Philipp schon gesagt. Um einfach die Chance da, den Ball abzugeben, ist im Grunde fast egal, weil wenn man von da nach da puntet, der Ball sowieso dahin kommt. Also man versucht es, den aufzuhalten, dass man den Ball wiederkriegt. Man versucht, die Offense aufs Feld zu bringen. Das ist die Aufgabe des Defense.
Philipp, jetzt habe ich schon gehört, du bist ein Receiver. Deine Aufgabe ist es, wenn ihr im Angriff seid, was zu tun?
Also wir primär den Ball zu fangen, der vom Quarterback kommt. Oder halt für den Lauf, für den Running Back zu blocken oder für den Quarterback, wenn er selber läuft. Aber primär ist es, auf Passrouten zu gehen, tief oder nicht so tief, und dann den Pass zu fangen.
Wie breit ist das Feld?
50 Yards. Das ist 50 Yards, also gut 50 Meter, ja.
Und diese Breite hast du sozusagen dann als Möglichkeit, dich zu entscheiden, wo laufe ich da lang, um mich irgendwo frei zu laufen, um den Ball zu fangen, der von diesem Quarterback kommt?
Genau, aber es ist so, dass schon vorher gesagt wird, welche Richtung, welche Kurven ich nehme, wo ich lang gehe. Wir haben diese Spielzüge und die sind bis ins kleinste Detail, also sind die, ja, wie soll ich das sagen, bis ins kleinste Detail ausgeklügelt, damit der Quarterback weiß, in welchem Moment ich zum Beispiel den Schritt nach rechts oder den Schritt nach links mache, wann ich gucke oder wann der Running Back für ihn blockt oder es ist also alles schon vorgegeben. Also ich kann mir nicht selber aussuchen, ich muss jetzt so laufen, so laufen, so laufen.
Das heißt, du läufst eigentlich auch gar nicht so eine lange Strecke immer, sondern vielleicht nur 20 Meter oder?
Ja, genau, das kann man sagen. Also je nach Spielzug, je nach Situation auf dem Feld auch, müssen wir jetzt viel Raumgewinn machen, haben wir vielleicht ein bisschen Zeit und müssen nur kurze Distanz überbrücken. Dann laufe ich teilweise vielleicht auch nur 2, 3 Schritte, dann kommt der Ball schon, und manchmal ist es halt, dann laufe ich 60 Yard tief und dann kommt der Ball geflogen. Mhm.
Jetzt haben wir den Quarterback schon ganz oft genannt. Thomas, aus amerikanischen Filmen weiß ich, der Quarterback, der ist immer den, in den sich alle Mädchen verlieben. Ist es hier auch so in Hildesheim?
Ob sich alle Mädchen letztes Jahr in unseren Quarterback verliebt haben, weiß ich jetzt nicht. Da müsste man, glaube ich, mal rumfragen. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass der Quarterback letztendlich ja der Lenker, der Leiter des ganzen Spiels ist. Also er, zumindest der ganzen Offense. Er muss ja letztendlich seine Receiver, jemanden wie Philipp, sein Running Back einsetzen und er ist eigentlich das, ja, man kann grob sagen, das Gehirn der ganzen Offense und er muss das ganze Spiel leiten. Und ja, und das ist so, letztendlich wachsen die dann zu den Playmakern, zu den Stars in Anführungsstrichen heran und das macht, glaube ich, dann in Amerika den Charme aus, dass alle den Quarterback haben wollen.
Und der Quarterback, der steht auch, wenn diese 11 Menschen jetzt hier vor uns auf dem Feld stehen würden, der steht auch relativ zentral dann.
Der steht genau in der Mitte, hinter seinem Center, entweder direkt hinter ihm, also hat quasi die Hände unter ihm, wo er den Ball entgegenkriegt, oder er steht etwas nach hinten versetzt und wo er den Ball dann vom Center nach hinten gesnappt bekommt. Aber immer genau in der Mitte.
Sascha, wo stehst du im Vergleich zum Quarterback?
Ich bin der Quarterback der Defense. Ich bin der Middle Linebacker, der Mike. Und das ist praktisch das Gehirn der Defense. Also der gibt die Spielzüge rein, der entscheidet auf dem Spielfeld, was gescheckt wird, also wie man rauskommt, ob was geändert wird. Ich bin praktisch der Gegenpart. Mhm. Genau, eigentlich das Gleiche. Ich stehe auch in der Mitte, genau gegenüber. Und ja, der Quarterback und der Runningback sind meine größten Feinde auf dem Feld.
Heißt das, du wirst auch immer nur eingewechselt, wenn ihr in der Verteidigung seid? Oder bist du immer auf dem Feld?
Nein, ich bin in der Offense nicht tätig, nicht mehr. In der Jugend ja. In der Herren sag ich schon lange nicht mehr. Nur Defense. Es gibt noch Special Teams noch. Da bin ich Long Snapper. Aber sonst hauptsächlich in der Defense.
Zu Special Teams kommen wir gleich noch, aber vielleicht noch eine ganz wesentliche Sache, die ich verstanden habe. Du kannst so oft dein Trainer will ein- und ausgewechselt werden während des Spiels.
Genau, du kannst ein- und auswechseln, wie du willst. Es gibt aber gewisse Regeln, wenn das Huddle in der Offense, auch in der Defense schon ist, darf man nicht mal rein- und rauslaufen. Gerade in der Offense ist das ein bisschen schwierig, weil die stehen zusammen, die müssen das angeben und man darf halt nicht mal rein- und rauslaufen nach einer gewissen Zeit. Das ist, glaube ich, auch bei uns so. In der NFL ist das so, bei uns weiß ich es nicht ganz genau, aber das ist der einzige Regelpunkt. Sonst kann man den Spieler auswechseln, wie man will. Ja, das ist kein Problem.
Und was ist jetzt ein Special Team?
Ein Special Team ist das, zum Beispiel, wenn man ein Punt-Team hat. Das ist, da gibt es halt spezielle Regeln, die man beachten muss. Man darf zum Beispiel nicht mehr tief blocken, in die Beine springen, weil das Verletzungsgefahr bedeutet. Solche Sachen darf man nicht mehr. Und Kick-Off. Also der Anstoß und das Return-Team sind Special-Teams. Das Field-Goal ist ein Special-Team und machen ungefähr 30% des Spiels aus. Also wenn man da gut ist hat man und das 30% des Spiels da dominiert, hat man schon eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Wenn man da schlecht ist, kann man sogar Spiele dadurch verlieren, weil das manchmal der Momentum ist, Kick-Return oder ein Punt-Return, das zum Touchdown getragen wird.
Das heißt, im Team gibt es sozusagen nochmal vorher abgesprochene Teams.
Genau, also meistens werden für solche Teams Rookies genommen, die gut sind, um die auch an das Spiel ranzuführen. In den Hauptteams, sag ich mal, Offense und Defense, werden dann die Starter, die etwas älteren, erfahrenen Spieler eingesetzt, um die natürlich auch ein bisschen zu schonen, weil das Spiel geht natürlich, zeitlich geht es 48 Minuten, aber man steht aber hier mindestens 2 Stunden auf dem Platz und muss konzentriert sein 2 Stunden lang. Das kann man kann sich halt nicht erlauben, da sich eine Blöße zu geben oder man nicht konzentriert zu sein, weil dann passiert ein Touchdown oder passiert irgendein Fehler und man verletzt sich dabei. Deswegen ist das halt so aufgeteilt. Und man hat 50 Leute am Feldrand stehen, die natürlich auch eingesetzt werden können, müssen aber nicht.
2 Stunden auf dem Platz. Wie kommt diese Spielzeit zustande, Thomas?
Ja, letztendlich, wie Sascha schon das richtig gesagt hat, sind es 4x12 Minuten in Deutschland. In Amerika werden in der Profiliga 4x15 Minuten gespielt. Und es ist so, dass immer wieder Pausen zwischendrin sind. Also man hat quasi nach jedem Quarter, hat man kurz werden die Seiten gewechselt. Und man hat in der Mitte nach dem zweiten Quarter noch eine Halbzeit, die 15 Minuten dauert. Und zum Beispiel, wenn eine Situation unklar ist, wenn die Referees, wenn man eine Strafe hat oder wenn zum Beispiel der Ball geworfen wird und nicht gefangen wird, wird die Uhr angehalten. Und so zögert sich das Ganze dann locker auf 2, 2,5, kann auch 3 Stunden, je nachdem, wie intensiv ein Spiel ist, hinaus.
Jetzt möchte ich selbst mal Quarterback sein und würde sagen, wir gehen mal aufs Spielfeld, weil ich nämlich wissen will, was jetzt alles passiert um mich rum, wenn ich als Quarterback hier künftig die Spielzüge anleiere. So, wo ist die Mittellinie hier ungefähr?
Ja, das heißt, der Quarterback geht ja nicht immer direkt in, automatisch in die Mittellinie, sondern man fängt eigentlich da an, wo der Ball liegt. Und dazu, dass man zum Beispiel nicht zu weit außen, links oder rechts außen steht, und sogenannte Hashes, die begrenzen das Feld letztendlich hier in der Mitte auf ungefähr 20 bis 30 Meter. Und in diesem Bereich findet dann letztendlich immer der Snap statt.
Okay. Jetzt stehe ich hier ungefähr in der Mitte des Spielfelds. Ich sehe das Tor vor mir. Das ist jetzt ungefähr so 45 Meter von mir entfernt. Und ich möchte da jetzt hin. 60 Meter. 60, stimmt, die ist ja hinter der Endzone.
Ich meine, ich will ein Glückscheißer sein, aber das täuscht nachher ein bisschen.
Genau. Okay, 60 Meter von mir entfernt und ich möchte da jetzt hinkommen. Ich bin der Quarterback, ich bin sozusagen erstmal das Zentrum, wir sind im Angriff der Mannschaft. Wer steht jetzt links und rechts von mir, hinter mir vielleicht und vor mir, Philipp?
Also direkt vor dir steht der Center. Das ist die Person, die hat als erstes vor jedem Spielzug mit dem Ball Kontakt. Gibt der den Ball durch seine Beine entweder direkt nach hinten oder wirft ihn diese 3 Meter. Du kannst 3 Meter hinter ihm stehen. Das ist immer je nach Spielzugart oder Vorliebe des Quarterbacks wird das so entschieden. Und direkt links und rechts neben dem Center stehen jeweils 2 weitere O-Liner, die sind einfach da, um dich zu schützen, wenn du einen Pass wirfst. Die bilden so eine Tasche um dich, wenn der Spielzug läuft, einfach um die Gegnerischen von dir wegzuhalten, damit du in Ruhe werfen kannst. So, dann haben wir hinter dir stehen den Running Back. Ja, dem kannst du den Ball geben, dann läuft der direkt damit. Kannst aber auch den Ball zu ihm werfen, aber primär ist es ein Running Back, der läuft nur mit dem Ball, der fängt ihn eher weniger. Und dann haben wir außen, 20, 30 Meter von dir weg, einfach nach außen, die Receiver stehen. Die warten darauf, dass du den Ball zu ihnen wirfst.
Das bist dann zum Beispiel
genau,
du.
Richtig.
Und vor mir steht aber auch noch eine Reihe.
Genau, das ist die O-Line, ne? Bestehend aus Center, Guard und Tackle.
Genau, die wollen mich schützen sozusagen, falls ich selber mich in Bewegung setzen möchte.
Einmal das oder halt, damit du auch die 2, 3, 4 Sekunden hast, um den Ball zu werfen, den offenen Receiver zu finden.
Jetzt nehmen wir mal an, ich entscheide mich oder wer entscheidet eigentlich, welcher Spielzug gemacht wird und woher weißt du als Receiver, als Fänger, als Läufer, welcher Spielzug gegangen wird?
Also den Spielzug entscheidet natürlich der Trainer an der Seitenlinie. Mhm. Der gibt ihn dem Quarterback und vor jedem Spielzug trifft sich das Team im Huddle, die Offense, die 11 Mann, die auf dem Feld sind.
Also so ein Kreis sozusagen.
Genau, richtig. Wir kommen zusammen zu 11 und der Quarterback gibt einfach den Spielzug über Codewörter, sage ich jetzt mal, die jeder im Team versteht in der Offense.
Sag mal ein Beispiel.
Also zum Beispiel die Formation Flex Right. Dann wissen wir, wie wir uns aufstellen. Und dann ist der Spielzug zum Beispiel 200 Hit. Das ist dann, wie die Receiver laufen, wie die Line blockt und wie der Running Back blockt. Das wäre der Spielzug.
Okay. Und jetzt mal ein Beispiel. Du musst jetzt nicht einen echten Spielzug verraten, weil ihr wollt ja nächstes Jahr noch einsetzen. Oder bereitet man sich eh auf einen Gegner schon so vor, dass man weiß, welche Spielzüge ungefähr kommen können?
Auf jeden Fall. Also wir gucken natürlich ganz viel Video, haben viel Videomaterial vom Gegner, schauen uns das natürlich an, immer wieder. Was sind die Vorlieben? In welcher Situation spielt er am liebsten was? Sodass wir uns da immer drauf vorbereiten können. Wann kommt welcher Spieler rein? Welche Situation könnte daraus dann entstehen? Also man versucht halt, diese Möglichkeiten, die passieren können, so klein wie möglich zu halten, damit man schon weiß, was kann passieren.
Jetzt drehe ich mich um mit Sascha, der ja heute mal für die Lions spielt und gewinnen will. Der gedachte Quarterback sozusagen steht vor uns. Vor ihm steht diese Linie, die ihn verteidigt. Ja, die gucken auch schon ganz böse. Wie wichtig ist das böse Gucken beim American Football?
Boah, böse Gucken, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Also klar, man muss halt Gegner einschüchtern. Ich mache das mehr so aus Mix aus beiden. Ich lächle oder lache viel auf dem Feld oder bin auch mal böse auf dem Feld. Aber ich glaube, mentale Stärke kommt auch viel, wenn man Leute mal anders angeht als normal, also böse zu sein. Also auch mal drüber zu lachen, wenn sie mal einen guten Hit gesetzt haben oder so. Es kann ja mal passieren, dass ich auch auf den Po falle, was selten passiert, aber es passiert. Und darüber einfach mal lache oder so.
So wie Thomas Müller mit diesem legendären Freistoß bei der WM. Macht ihr auch solche Sachen, dass ihr so tut als...
Ja, das machen wir auch. Also wir faken Sachen, dass der Gegner denkt, okay, jetzt kommt der Blitz zum Beispiel. Das heißt, Blitz heißt, wenn einer von außen nochmal extra rusht, also zum Quarterback läuft. Sowas wird manchmal gefaked. Oder es werden Formationen gefaked, dass wir praktisch alle tief stehen und auf einmal dann alle runterkommen. Solche Sachen. Das wird schon gemacht, ja. Es fällt keiner auf den Boden, so wie er, aber ja.
Da gibt es ja auch auf YouTube eine ganze Reihe von, vor allem von College-Football-Videos, wo ganz interessante Fakes so zu sehen sind. Was für ein Bestandteil ist der Fake, also das Antäuschen vom Spiel? Macht ihr das oft oder macht man das nicht zu oft, damit der Gegner nicht ständig denkt, ja, jetzt kommt der nächste Fake?
Also in der Offense macht man das weniger, weil natürlich das Risiko besteht, dass der Gegner nicht drauf reinfällt und man da dadurch halt viel Raumverlust hat. Wenn man natürlich da Erfolg hat, so wie dieses Jahr haben wir das auch gemacht, hat ein Snap oder ein Ball zum Richie geworfen, Reggie zum Running Back geworfen und der hat zurück zu Griffin geworfen, der hat einen Touchdown gelaufen. Das war ein Trickspielzug. Passiert nicht oft, passiert in Situationen, wo man es halt sich das mal wagen kann, wo man so nichts mehr zu verlieren hat, um einfach den Gegner auch ein bisschen unter Druck zu setzen, dass er nicht immer auf das Gleiche achtet. In der Defense macht man das öfters, weil man will ja den Gegner verwirren. Ja? Man will den Gegner ein bisschen, die O-Line oder den Receiver ein bisschen daran hindern, dass er immer den gleichen Look kriegt. So, deswegen macht man das da ein bisschen öfters. Man macht halt verschiedene Laufwege und solche Sachen. Genau.
Wie oft kommt es vor, dass wirklich so ein Touchdown wie aus dem Film gelaufen wird, also über das halbe Feld und alle werden ausgesprungen vom Quarterback am besten auch noch?
Das war dieses Jahr bei uns sehr oft in der Offense. Unser Quarterback war richtig gut im Lauf. Der hat auch gut was ausgehalten, also wenn er konnte nicht gleich beim ersten Tackle auf den Boden gebracht werden, der hat 2-3 Tackles meistens noch gebrochen, also der war richtig gut, das ist dieses Jahr sehr oft passiert, auch locker über 50-60 Yards teilweise. Unser Running Back war auch teilweise super dabei, aber leider auch gegen uns ist das sehr oft passiert. Zum Beispiel der Lübecker Running Back, der war super schnell und da waren leider Läufe bei, auch mal plus 60 Yards, die uns dann halt eingeschenkt hat, war halt nicht so schön. Passiert leider in der Liga oft, passiert aber auch in der NFL momentan, dass da solche Läufe und solche Pässe einfach ankommen, weil momentan, glaube ich, die Athletik in der Offense ein bisschen stärker ist.
Du hast die O-Line gerade nochmal angesprochen, also die Verteidigungslinie, sowohl im Angriff wie auch in der Verteidigung gibt es die. Darf ich zu denen auch passen oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?
Genau, also in der Offense dürfen nur Receiver, Running Backs angeworfen werden und Tight Ends mit gewissen Nummern. Das ist alles an Nummern gekoppelt. Und wie man auf der Linie steht. Aber das ist zu kompliziert.
Okay, machen wir es mit Nummern.
Genau.
Es gibt einen bestimmten Nummernkreis, den darf ich nicht zupassen.
Den darf ich oder nicht zupassen. Nicht zupassen, genau. Meistens die O-Liner, die auf dem Feld stehen, haben ja auch ein bisschen mehr Gewicht. Und die fangen in der Regel eher selten den Ball. Und die haben halt eine gewisse Nummer. Und wenn halt man den Ball dahin wirft zu der Nummer, dann gibt es halt eine Strafe. Also am O-Liner einen Ball anwirft. Kann passieren, dass man praktisch in Bedrängnis gerät und den Ball in Richtung Spieler wirft. Und wenn da aber keiner spielt, der passberechtigt ist, dann gibt es eine Strafe. Und wenn da gerade ein O-Liner steht, dann gibt es halt auch die Strafe.
Strafe ist ein gutes Stichwort, Thomas. Was gibt es denn für Regeln und was für Strafen beim Football?
Oh, Regeln gibt es jede Menge. Das ist ja das Spannende letztendlich am Football. Das, was viele Leute nicht wissen, ist, dass es ein sehr taktisches Spiel ist, wie wir schon gehört haben, und sehr viele Regeln und auch letztendlich dann Strafen gibt oder Möglichkeiten, eine Strafe zu machen. Beispiel ist zum Beispiel, wenn jetzt die angesprochene O-Line, die ja den Quarterback verteidigen soll, einen Defense-Spieler einfach hält, der zum Quarterback laufen möchte, dann kann man auf eine legale Art und Weise verteidigen. Aber wenn man ihn zum Beispiel dann zieht, den Defense-Liner, dann ist das ein Holding. Das würde, glaube ich, mit 10 Yards bestraft werden. Es gibt auch einen Fehlstart, Fallstart quasi, dass wenn man sich in der Offense zu früh bewegt, gibt es aber auch wiederum bei der Defense, wenn die in eine gewisse neutrale Zone am Anfang, die man sich denkt, eindringt und quasi somit die Offense attackiert, ohne dass das Spiel schon läuft. Das sind dann immer 5 Yards Strafe und da geht es weiter bis hin zu den heftigen Strafen, den sogenannten Personal Fouls. Wie zum Beispiel in Face Mask, wenn man zum Beispiel ins Gesichtsgitter langt und das zieht, das sind dann 15 Yards Strafe. Das ist das Maximum, was man pro Strafe bekommen kann.
Also die Grundbestrafung ist immer, ich muss mit meinem Team zurück in meine eigene Hälfte oder
Endzone gehen. Immer Richtung der eigenen Endzone. Da wird das dahin verschoben.
Und wer überwacht das? Wie viele Schiedsrichter gibt's und wo stehen die, was machen die?
Es gibt, ich glaube, es müssen mindestens 4 sein, aber in der GFL werden es jetzt, in der zweiten waren es schon meistens 5 bis 6. Und umso mehr natürlich auf dem Feld stehen, umso besser ist es für uns. Da haben die natürlich andere Aufgaben, aber es werden jetzt in der Regel 6 sein.
Und welche Aufgaben haben die Schiedsrichter dann im Einzelnen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
Also, ne? Du merkst dann immer nur, wenn was, also wenn hier zurückgeschickt wird.
Ich habe mich mit den Schiedsrichtern noch nicht so richtig, natürlich weiß ich grob, wer wo steht, ja, aber ich, die Namen und so, wie die alle heißen, weiß ich nicht ganz genau. Ja. Der Whitehead steht halt hinter der Offense, guckt halt die O-Line und den Running Back und Quarterback an und achtet halt, dass der Quarterback geschützt ist. Der hat halt einen gewissen Schutz, der Quarterback. Der darf nicht mehr attackiert werden, wenn der Ball weg ist. Der darf halt, er darf nach vorne sliden. Darauf achtet er einfach, dass der Quarterback in Schutz ist. Das ist so seine Hauptaufgabe. Dann gibt es halt noch Linienrichter, sag ich mal, Line-Judges an der Seite, die achten so ein bisschen auf Offside. So grob weiß ich es, aber nicht im Detail, weil mich das nicht so interessiert.
Und jetzt habe ich auf Fotos gesehen, gibt es bei euch auch, dass da so dieser Raum markiert wird, den ihr machen müsst auf dem Feld an der Seite?
Ja, der wird über die Kette markiert und zwar immer an der gegnerischen Seite. Und zwar sind das immer die 10 Meter, die man überbrücken muss, sondern zwei große Stäbe, wo dann so große Pylonen dran sind, dass der Schiedsrichter weiß, aha, okay, da ist der First Down und da nicht. Darüber wird das markiert, genau.
Genau, und ihr seht dann, so viel müssen wir mindestens nach vorne, um erfolgreich genau weiter ins gegnerische Feld vorzudringen. Wunderbar, jetzt habe ich schon eine ganze Menge verstanden. Jetzt die Frage, gibt es auch Frauen, die American Football spielen?
Ja, es gibt Frauen, die in American Football spielen. Es gibt so in Deutschland auch eine Frauen-Nationalmannschaft, es gibt auch Frauen-Teams, es gibt auch die Frauen-Europameisterschaft, wo die deutschen Vize-Europameister sind oder Europa? Irgendwie so. In Amerika wird das Ganze noch ein bisschen anders interpretiert. Da gibt es zum Beispiel die Lingerie Football League noch von Frauen, also quasi Unterwäsche Football League. Da spielen die alle nur in Bikinis. Die tackeln sich auch wirklich, also da geht schon hart zur Sache, ist halt mehr für Sensationsgeilheit der Amerikaner dann geschuldet und gibt es bei uns nicht, aber es gibt durchaus Frauen auch, die den Sport cool finden und dann letztendlich auch spielen.
Jetzt ist aber American Football, wenn ich an Frauen denke, auf jeden Fall auch in Verbindung mit Cheerleadern,
ja.
Und auch ihr in Hildesheim habt Cheerleader.
Ja, haben wir, jede Menge sogar, also wir haben um die 50, 60 Cheerleader unterschiedlichen Altersklassen. Ich sollte es eigentlich wissen, aber ich weiß exakt nicht, wie die Gruppen alle einzeln heißen, aber das geht bei uns schon ganz los mit den ganz Kleinen. Bei 6, 7 können die schon anfangen, die ersten Elemente des akrobatischen Turnens, was es ja letztendlich ist, zu lernen. Wir haben da jede Menge Trainer und Coaches auch zur Verfügung, ist auch ein Teil eben unserer Abteilungssparte von Eintracht und geht hoch bis zum Alter von 19, 18, 19. Dann meistens, wenn die dann aufhören in Deutschland und quasi ins Studium gehen, fungiert man die dann um oder funktioniert sie um und dann werden sie Coaches oder auch ehrenamtliche Helfer in dem Bereich.
Und Philipp, wie wichtig ist für dich, dass es Cheerleader gibt? Es ist ein Grund für dich gewesen, Football zu spielen, weil beim Fußball habe ich das ja nicht oder beim Tennis.
Gut, das ist natürlich nicht der Hauptgrund, um Football zu spielen. Ich sage mal so, es ist ein super Job, den die Mädels da machen, weil die heizen das Publikum an. In kritischen Situationen brauchen wir das natürlich, dass das Publikum laut wird, dass die Mädels laut wird und es ist halt auch ein Riesenteil, der dazu beiträgt, dass wir einfach Erfolg haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die immer haben, immer dabei sind und die machen einen super Job.
Ich habe auch gelesen, dass sogar die Cheerleader Teil des American Football Verbands sind.
Ja, das ist richtig. Also in Niedersachsen zumindest ist der American Football Verband American Football und Cheerleading Verband, heißt der dann letztendlich. Und die sind in Deutschland mit inbegriffen, weil alleine nur fürs Cheerleading einen eigenen Verband zu gründen, wäre, denke ich, im Moment noch nicht möglich, weil die ja auch letztendlich als Randsportart mit uns zusammen noch gelten.
Sascha, wie wichtig sind die Cheerleader für dich als Verteidiger?
Wichtig, weil sehr wichtig sogar, weil genau wie Philipp schon sagt, die dann in wichtigen Situationen die Publikum mit anheizen und auch schreien. Die schreien hier richtig hier in Hildesheim, muss man sagen. Da stehen dann 30 manchmal Mädels von 8 bis 16 am Rand, noch älter wahrscheinlich, ich weiß es leider nicht. Und schreien hier wirklich laut und gerade in der Defense ist es wichtig, dass das Publikum laut ist. Ja, wenn das Defense auch und dann, weil der Quarterback sein Codewort nicht richtig sagen kann oder dass er jemand nicht falsch richtig versteht und dann es uns einfach hilft. Der 12. Mann am Platz ist einfach total wichtig und das hat dieses Jahr total total krass einfach, wie die Cheerleader das Publikum angeheizt haben und auch andersrum teilweise habe ich das Gefühl gehabt. Es war einfach wirklich, also die sind total wichtig für uns. Also die kommen auch immer danach, nachdem das Spiel zu Ende ist, kommen die auch zu uns ins Huddle. Das heißt, wir machen nach dem Spiel einen Abschlusshuddle, ob wir gewonnen haben oder verloren haben und besprechen das einfach. Und die gehören einfach dazu, die gehören dazu zur Familie und machen einen großen Part aus an so einem Game Day. Also das, ich glaube, da kommen auch einige, viele Eltern von den Mädels hierher und gucken mit zu und kommen halt so durch die Verbindung auch zum Sport, zum Football.
Die Cheerleader gehen jetzt mit in die erste Liga. Thomas, du hast gesagt vorhin, ihr konntet, nachdem ihr Meister geworden seid, noch nicht sagen, ob ihr in die erste Liga geht oder nicht. Was waren da jetzt so Gründe oder was waren Dinge, die abgewägt werden mussten?
Das sind mehrere Faktoren. Ich glaube, die drei wichtigsten Faktoren da sind einerseits die finanzielle Herausforderung. Man muss sich überlegen, dass man für so eine Football-Saison ja doch einiges an Geld braucht. Also da ist man locker sechsstellig, was man an Budget aufbringen muss. Und leider hat, dadurch, dass wir das, was ich schon angesprochen hatte, eben Randsportart noch sind, in Deutschland ist es nicht so einfach, Sponsoren zu bekommen. Wir in Hildesheim sind hier sehr, sehr gut aufgestellt zum Glück mit unserem großen Sponsoren Kais, den wir in Hildesheim zusammensuchen konnten. Und da muss man erstmal wirklich alles haben, aber Lizenzgebühren zahlen, Busse, Spieler etc. Der andere zweite Grund ist die sportliche Situation. Man muss einfach sagen, zweite Liga Football und zuerst ist nochmal eine Welt für sich selbst, also ein Riesenunterschied. Und man braucht einfach noch mehr gute deutsche Spieler zum Beispiel. Also man muss wirklich eine gute Basis haben, weil alleine durch Amerikaner letztendlich, die man dann auch holt und die auch dementsprechend gut sein müssen, die sich steigern müssen für die erste Liga, die ohne deutschen Stammbaum letztendlich kann man das nicht schaffen und den müssen wir erstmal herkriegen. Und das dritte ist letztendlich die ganze organisatorische Schiene. Also nehmen wir an, das Spiel gegen Braunschweig, das wird Derby. Hildesheim gegen Braunschweig, das wird, denke ich, das größte Spiel, was Hildesheim je gesehen hat, hier zu Hause. Und da muss man auch dementsprechend die Infrastruktur schaffen. Ob das jetzt hier stattfindet, am Homefield oder woanders, das ist dann letztendlich egal. Aber man braucht Security, man braucht die ganze Essensverpflegung, man braucht die ganze letztendlich Toiletten, Duschen etc., Kabinen. Das ist einfach eine riesen Herausforderung. Und wir arbeiten ja alle, spielen entweder selbst auch noch oder arbeiten das Ganze auch ehrenamtlich ab. Und es geht letztendlich unsere ganze Freizeit drauf. Und da muss man auch erst jeden mit ins Boot holen, schauen, ob alle Rädchen ineinander greifen.
Du als Pressesprecher machst das ehrenamtlich. Ihr holt Leute aus den USA. Wie ist da so das Verhältnis? Also wie viele Menschen verdienen hier Geld mit dem, was sie tun? Und wie viele Spieler sind hier, wie vielleicht Philipp, du verdienst auch kein Geld mit dem, was du tust. Nein, er schüttelt den Kopf.
Nee, wir spielen, also wir Deutschen, bei uns in Hildesheim zumindest, wir spielen alle aus Hobby, aus Lust am Sport und am Spaß eben mit dem Team, dieses Familienzugehörigkeit zu haben und eben Football spielen zu dürfen. Bei den Amerikanern ist es so, dass man eben den Amerikanern was zahlt, wobei das nicht alles ist. Die bekommen ja bei uns dann auch eine Wohnung, die bekommen von unseren Sponsoren ein Auto gestellt. Können dann quasi auch in den freien Wochenenden, die man zwischendrin immer mal wieder hat, kann man dann auch reisen. Und das ist letztendlich der große Vorteil für die. Sie spielen hier Football, sie gehen ihrer Leidenschaft nach dem College noch nach, gehen noch nicht direkt in die Arbeit oder ins Studium über, sondern können Football spielen und können parallel Europa entdecken. Und das ist letztendlich der Reiz, das Ganze ausmacht.
Das heißt, amerikanische Spieler, die im College so mittelmäßig bis gut waren, jetzt nicht
oder sehr gut,
oder sehr gut. Oder auch sehr gut. Die nutzen Deutschland oder vielleicht auch sogar Europa, um noch ein bisschen weiter genau. Football zu spielen.
Richtig, genau. Also es geht ja letztendlich nach dem College dann darum, komme ich in die NFL oder nicht. Mhm. Einige schaffen es, viele nicht. Also der Güster schafft das nicht. Und dann geht es um, was will ich. Manche sagen, ich gehe studieren, aber meist viele sagen, ich würde gerne noch weiter Football spielen, weil das ist das, was ich liebe, das, was ich sehr gut kann. Und dann suchen sie sich ein Team in Europa und fangen dort an.
Ja, also der American Football ist auch eng mit dieser Sportkultur in den USA, in den Colleges verbunden.
Ja.
Jetzt haben wir das hier in Deutschland nicht. Wo kommen denn die nächsten Spieler hierher, Sascha?
Ah, das ist eine gute Frage. Also wir haben eine Schools Invasion, die Gero Gallus gegründet hat. Das ist ein Lehrer in Himmelstür, einer Realschule. Und zwar geht man da in die Schule und macht AGs, Football-AGs, Flag-Football. Das ist so das Kleinste, was wir anbieten. Das kann man, glaube ich, ab 6 oder 7 anfangen. Das macht, ich nenne ihn immer Wutzen, Sebastian Klinkers, richtig?
Sebastian Klinkers und Emmett Biele.
Genau, Emmett Biele machen das. Das sind unsere Jugendtrainer und Headcoach in der Jugend. Die machen das super. Und daraus resultiert einfach Jugendarbeit hier. Ich komme aus der eigenen Jugend, habe 8 Jahre, 9 Jahre im Braunschweig gespielt, in der ersten Bundesliga, bin vierfach deutscher Meister, einmal Europameister. Also das hat sich hier schon, aber es kommt aus der Jugend, aus Hildesheim. Ja, also muss man echt sagen.
Aber du willst ja jetzt mit Hildesheim deutscher Meister werden.
Genau, nächstes will ich auch. Ja. Ja. Werden wir garantiert. Nein, garantiert nicht. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also die Jugendarbeit ist ja sehr groß bei uns und wir haben in der Jugend 50 Leute circa, die von 15 bis 18, 19 Football spielen und sind 50 Leute. Daraus kommt einfach die Leute hoch und das ist unser Stammbaum. Wenn wir den nicht hätten, könnten wir auch keine erste Bundesliga spielen. Das ist der Grundstein. Das ist das Wichtigste, um diesen Verein am Leben zu halten.
Du hast Flag Football genannt. Das wird bei der Schools Invasion, also dem Überfall auf die Schulen sozusagen, genau, gespielt.
Invadet, ne?
Wo ist der, genau, ihr invaded Hildesheim. Wo ist denn der Unterschied jetzt ganz grob zwischen Flag Football und American Football, was ihr spielt?
Also erstmal in der Spielerzahl, man spielt meistens 9 gegen 9. Und es gibt keinen Körperkontakt in dem Sinne. Es gibt halt zwei Flaggen, die an der Seite runterhängen, an der Hüfte, und die werden abgezogen. Und wenn man die abgezogen hat, ist man getackelt. Das dient halt dazu, erstmal diese Abläufe, diese körperlichen Abläufe erstmal reinzukriegen, wie man halt zum Tackle geht, wie man halt läuft, wie man sich halt bewegt. Und das ist erstmal der Grundbaustein. So, und weil es in den USA gibt es schon, in der Peewee, sage ich mal, in der kleinsten Gruppe, gibt es schon Tackle-Sachen mit Helm und Pad, gibt es aber bei uns noch nicht, weil das einfach die Verletzungsgefahr auch zu hoch ist. Das machen wir über Flag Football und das reicht auch erstmal.
Wie groß ist denn die Einstiegshürde, jetzt da anzufangen? Also wenn ich Flag Football spiele und diesen Körperkontakt nicht habe, dann brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel Ausrüstung.
Genau, da braucht man Schuhe, Fußballschuhe, sage ich mal, reichen vollkommen, eine kurze Hose und ein T-Shirt. Und den Rest kriegt man praktisch von uns.
So, Philipp, was brauchst aber du jetzt, wenn du hier auf dem Feld stehen wirst, nächstes Jahr in der ersten Liga?
Ja gut, da brauche ich natürlich auch die Schuhe, ist klar. ich brauche natürlich die Shoulder Pads. Ich brauche natürlich den Helm, das Wichtigste. Diese beiden Sachen sind das Wichtigste. Dann haben wir die Oberschenkelpads, dann haben wir die Kniepads, die Hüftpads. Wir haben hinten für den Steißenschutz. Gut, dann gibt es natürlich noch diese kleinen Accessoires. Es gibt die Handschuhe, für die Receiver besonders wichtig.
Zum besseren Fang.
Richtig, genau. Die haben dann so einen Grip auf der Innenseite. Ist auch alles natürlich erlaubt, ist klar. Das sind so eine Grundausstattung, die man schon braucht. Dafür einen Mundschutz. Ist ganz wichtig. Aber das ist so die Grundausstattung, die man auf jeden Fall braucht.
Damit du deine Zähne nicht verlierst.
Richtig, genau. Damit man einfach Zahnschutz hat oder auch für die Zunge. Ist ja auch wichtig. Damit die nicht abgebissen wird im Kontakt oder sowas. Ist schon wichtig.
Und alles im Allem, wie viel Kilo trägst du dann auf dir, wenn du hier über den Platz rennen musst?
Das ist eine ganz gute Frage. Aber ich denke mal, wenn man das so aus, so 4 bis 5 Kilo. Also es ist alles leicht, also wirklich, wirklich leicht. Da wird ja auch viel entwickelt in Amerika und sowas, um die immer leichter, aber immer noch sicherer zu machen. Aber so viel, um die 4 bis 5 Kilo sind das.
Also du trägst ganz viel Polsterung an dir, du trägst Fußball oder Schuhe mit Stollen.
Richtig.
Du trägst einen Helm mit einem Gitter vorne dran und über der Polsterung trägst du dann dein Trikot.
Genau,
sozusagen.
Das Trikot wird dann drüber ganz normal angezogen, wie ein T-Shirt halt. Ist natürlich ein bisschen ausgefüllt noch an den Schultern, damit Platz ist für die Polsterung. Eine Hose gibt es natürlich auch noch. Ohne Hose laufen wir hier nicht rum. Genau. Ja, das ist alles.
Thomas, wenn ich mich jetzt bewerben würde hier als neuer Quarterback und ich hätte wirklich so viel Begabung, ihr würdet mich als Rookie aufnehmen, ja, als Neuling. Wie viel kostet mich das?
Das kann man stricken, je nachdem, wie man möchte. Also es gibt unterschiedliche Anbieter in Deutschland, die man zumindest von der Ausrüstung her, der bieten schon so Starter-Kits von 200 bis 250 Euro an. Man kann aber allein auch schon 250 Euro für einen Helm ausgeben oder allein für ein Pad. Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man möchte. Wir bieten natürlich auch jedem Neuling an. Wir haben hinten eine Garage hier versteckt, wo unser Equipment drin lagert. Und unser Equipment-Wart, der kann dann letztendlich auch erstmal aushelfen mit einem Helm, mit einem Pad und so weiter, um Leute auch dort so ein bisschen so finanziell unter die Arme zu greifen. Was kommt noch dazu? Es kommt noch eigentlich die Mitgliedschaft bei uns dazu im Verein, im Mutterverein. Das ist ganz wichtig. Viele denken immer, Mitgliedschaft, da wird sich zu irgendwas gezwungen. Nein, es ist ganz wichtig, weil man darüber auch versichert ist. Also es kommt doch ab und zu mal vor, dass man sich vielleicht was reißt oder einen kleinen Finger bricht oder je nachdem. Und hat man da selbst keine Versicherung oder sagt man, der Versicherungsschutz ist nicht so ausfüllend, wie man das gerne haben möchte, dann ist man darüber komplett abgedeckt.
Sascha, du schüttelst den Kopf bei den Verletzungen. Was hast du so in deiner Football-Karriere schon alles so mitgemacht?
Schlüsselbeinbruch, Syndesmosebandriss, Bänderriss im Fuß. Ich habe mir letztes Jahr einen starken Nerv eingeklemmt, da war der ganze Abend taub. Kleinigkeiten halt.
Okay, und Philipp, du als schneller Fänger und Läufer?
Also bei mir ist es noch nicht so viel wie beim Sascha. Der ist ja schon relativ verbraucht, so wie ich das gerade gehört habe. Also mir sind es halt die Finger, die leiden extrem. Also ich hatte, glaube ich, an 4 oder 5 von 10 Fingern schon Brüche. Aber so ein Finger, der heilt ja immer relativ schnell. Aber sonst toi 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 noch nicht weiter was passiert.
Thomas, jetzt habe ich gehört, dass von den zwei Spielern hier, dass der Trainer eine ganz wichtige Rolle auch während dem Spiel spielt, weil er zum Beispiel die Spielzüge vorgibt. Wer ist euer Trainer und wie wichtig ist er für die Mannschaft?
Also Trainer haben wir mehrere. Im Vergleich zu Amerika nicht so viele, aber wir haben einen Head Coach, das ist Joe Roman, unser mittlerweile 73-jähriger Amerikaner, ist eine Defense-Koryphäe auf dem Bereich, also hat mehrere Bücher schon über die Defense-Spielweise im American Football geschrieben, College trainiert, Militärmannschaften trainiert und dann seit 10, 11 Jahren jetzt in Deutschland aktiv und der lebt diesen Sport und das reißt einen einfach total mit. Der sagt immer, oder ein sehr spannendes Zitat von ihm war, das mich auch wirklich fast aus den Schuhen gehauen hat, ist, wo er gesagt hat, es ist egal, wie man spielt, Hauptsache man spielt immer mit Herz und er ist jemand, der bestimmt nicht zu Hause sterben wird, sondern auf dem Footballfeld. Und das ist so die Mentalität, die man haben muss im American Football. Wenn man hier spielt, ist es ein Mannschaftssport, aber man muss einfach immer alles geben. Und bei den Coaches geht es dann noch weiter. Man hat einen Offense-Coordinator, einen Defense-Coordinator. Dann für die Linemen hat man jeweils einen Offense-Lineman-Coach, einen Defense-Lineman-Coach. Ja, fast für jede Position versuchen wir Trainer abzustellen, dass man halt immer bestmöglich trainieren kann, weil bei so einem Training sind 50 bis 60 Leute, das ist dann schon schwer zu koordinieren für einen.
Und Joe Roman, der ist dann auch eingekauft sozusagen für euch und eure Mission Erste Liga.
Ja, eingekauft würde ich jetzt nicht sagen. Also Joe hat sich bei uns selbst gemeldet, hat gesagt, ey, er ist ja damals von Kiel jetzt weggegangen und er würde gerne in Deutschland bleiben und kennt Leute hier in Hildesheim und hat gesagt, er würde uns gerne helfen, unsere Mission quasi Klassenerhalt in der zweiten Liga noch weiter zu steigern. Dass dann letztendlich der erste Liga rausgekommen ist, ist super und er bleibt jetzt bei uns, er ist bei uns da und er will uns halt einfach weiter mit voranbringen. Das ist halt einfach eine Symbiose, die einfach perfekt passt im Moment.
Sascha, Erste Liga, du hast schon einiges hinter dir. Du hast gesagt, du bist Europameister geworden.
Ja, das war so.
Du bist Deutscher Meister geworden. Wie lang geht's bei dir noch so? Also wie lang kann ich Football spielen?
Das ist eine gute Frage. Also es macht natürlich immer so lange, wie der Körper mitmacht. Es gibt Leute, die hören schon mit 25 auf, weil es nicht mehr geht. Ich bin jetzt 33, werde nächstes Jahr 34. Bin aber topfit.
Nein, die Nachricht an den Trainer?
Nö, ach, der Trainer weiß das. Da arbeite ich aber gerade dran. Also ich habe vor 2 Jahren ein Jahr Pause gemacht, weil es einfach von Dings her nicht mehr ging, von den Knochen her. Ich hatte mir, das habe ich noch vergessen zu sagen, das Innenband gerissen vor 2 Jahren. Rechts im Knie, jetzt letztes Jahr nur angerissen, links im Knie, es war aber nicht so schlimm. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, die einen zurückwerfen. Und da denkt man natürlich darüber nach, ob es halt noch Sinn macht. Und ich denke, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall spiele. Das steht schon fest. Ich habe schon neue Handschuhe gekauft. Das steht schon fest. Ob es noch 2 Jahre werden, weiß ich noch nicht. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall.
Also ich kann sie dich aber in Chili dann bewerben.
Nein, sowas mache ich auf keinen Fall. Ich werde niemals in meinem Leben Cheerboy sein und werde niemals.
Sehen,
das will keiner sehen. Und zweitens werde ich niemals Cheerboy werden und ich werde auch niemals Flag Football spielen. Das sind so Sachen, die für mich einfach mental nicht gehen. Also ich denke mal auf zwei Jahre ist mein Kopf erstmal ausgelegt, mein Gedanke. Dann bin ich 35 und das als Middle Linebacker, da ist man immer mitten im Tummel drin und das ist schon ein bisschen schwierig dann.
Und Philipp, bei dir?
Oh, da will ich mir gar keine Gedanken. Ja, denke auch, also da habe ich noch gute 10 Jahre, 11 Jahre vor mir, locker wahrscheinlich noch mehr. Aber da mache ich mir jetzt keinen Kopf drüber.
Jetzt habe ich hier noch gerade was entdeckt, was mein Interesse weckt. Und zwar steht hinter dem Tor ein großes Gerüst. Warum?
Dieses Gerüst ist quasi dafür da, da steht immer ein Filmer oben. Ab und zu ist er auch die arme Sau dann, wenn es schüttet, wie blöd, und muss oben die Kamera halten und auf dem Stativ und filmt das Spiel eben. Wir haben filmt das immer aus zwei Perspektiven, einmal hinter den Goalposts und einmal quasi von oben von der Tribüne, um quasi dann letztendlich auch das Spiel nachanalysieren zu können, videotechnisch. Und ja, die sind immer da oben ganz arm dran, wenn es schüttet. Da ist jeder froh, wenn er nicht hoch muss, aber es gibt zum Glück die Ehrenamtlichen, die es tun.
Also da könnte ich relativ leicht einsteigen, weil da wird sich jetzt nicht drum gerissen.
Ja, es gibt unten noch keine Treppe, also wenn man die ersten 2 Meter ohne Treppe überwinden kann, dann auf jeden Fall.
Ja, dann habe ich ganz viel gelernt hier auf dem Homefield der Hildesheim Invaders. Ich weiß, dass American Football ein Kontaktsport ist, wo es eine große Mannschaftsfamilie gibt, zu der auch die Cheerleader gehören. Dass Joe Roman, der Head Coach der Hildesheim Invaders, sagt, das Herz ist das Wichtigste eigentlich und alles Weitere kommt danach. Und ich bedanke mich bei euch Spielern, bei dir als Pressesprecher für dieses Gespräch. Wünsche viel Erfolg nächstes Jahr in der ersten Liga. Und letzte Frage noch, wo kriege ich Informationen, wenn ich jetzt nach dieser Sendung sage, ich will da auch mal Flag Football anschauen oder ich will vielleicht einfach als Zuschauer in der ersten Liga dabei sein?
Informationen bekommt man entweder auf unseren Facebook-Accounts, wo man uns auch direkt anschreiben kann. Also wir sind da ein Team von 4 Leuten, die jedem sofort zurückschreiben. Oder halt auf unserer Webseite goinvaders.de. Da gibt es dann auch immer alle Informationen, wie jetzt zum Beispiel zum vergangenen Tryout dann.
Gibt es irgendeinen Footballer-Gruß?
Nicht wirklich. Also das hat jedes Team für sich individuell gestaltet. Wir haben auch keinen speziellen. Was vielleicht noch zu sagen gibt zum Thema Informationen, es gibt dann noch das Senior-Flag-Team, da kann man, wenn man ein bisschen älter ist, auch jünger, das ist kein Problem, Football kennenlernen. Da kann man wirklich hingehen und Football kennenlernen, die freuen sich über Zulauf, ist auch eine super, super Familie, die gehören auch genauso dazu, sind auch immer bei jedem Spiel dabei und da kann man Football einfach mal nochmal nah, also wirklich nah kennenlernen, wenn man das möchte. Da kann man auch mal unsportlich hingehen, die werden keinen Kopf abreißen, da sind auch 2 Frauen zum Beispiel dabei, da kann man auch als Frau mitspielen, weil es dann im Körperkontakt nicht so hart ist, aber
Footballgruß gibt es keinen.
Ja, es gibt keinen.
Es wird immer viel, es wird immer vor dem Spiel viel geschrien, um sich heiß zu machen. Da gibt es dann so Parolen wie Whose House, Our House und so weiter und What Day, Game Day und ja. Es gibt auch Teams, die laufen mit Fahnen ein, es gibt auch typische Fahnenverweigerer.
Genau. Also, ich hasse Fahnen und ich schreie selten rum, also beim Einlaufen, die tanzen ja viel hier vorne, unsere Jungs, gerade die Jugend macht das ja ganz viel.
Ja.
Ich bin so ein bisschen der dann ruhig reinkommt und dann auf dem Feld spricht.
Okay, dann wünsche ich euch alles Gute für den Tanz erste Liga. Pünktlich zum Ende unserer Aufzeichnung kommt jetzt hier die Sonne raus und erleuchtet das Homefield der Hildesheim Invaders. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Fotos und diese Folge und weitere zum Herunterladen und Kommentieren gibt es unter kultursignal.de. Vielen Dank und bis bald. Tschüss!
Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.